Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Heute ist Klaus-Dieter Lehmann mein Gast, der Präsident des Goethe-Instituts. Schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen, Herr Wiese. Ich freue mich auch.
Bevor wir über Ihre Arbeit sprechen und das Goethe-Institut natürlich auch, Sie werden Ende des Monats 80 Jahre alt. Hätten Sie sich als junger Mann gedacht, dass Sie in diesem Alter noch mitten im Berufsleben stehen?
Nein. Die 80-Jährigen kamen mir immer sehr weit entfernt vor. Und ich war wirklich überrascht, wenn man mit 80 noch sowas leisten kann. Es ist wunderschön, aber ich habe ja einen Vorteil. Ich bin ja ein Schaltjahrkind. Es ist im Grunde mein 20. Geburtstag. Vielleicht liegt es daran.
Stimmt, wahrscheinlich wird es damit zu tun haben. Ja, wie sieht denn eigentlich Ihr Arbeitstag aus? Was wäre jetzt, wenn Sie kein Interview jetzt gerade geben würden?
Also ich bin ein Frühaufsteher. Das heißt, ich bin in der Regel, wenn ich in München in der Zentrale bin, bin ich um 8 Uhr auf jeden Fall am Schreibtisch. Aber wir haben natürlich als Goethe-Institut viele Schreibtische in der Welt. Das bedeutet, ich bin dann in Berlin auch im Hauptstadtbüro oder bin in der Welt unterwegs. Das heißt, der Tag ist schon sehr abhängig von den Abläufen, wie das Zeitbudget kommt, wann Tag ist und wann Nacht ist. Ist ja auch in der Welt ganz unterschiedlich. Aber ich habe einen sehr geregelten Ablauf mit vielen Gesprächen. Das ist also das Typische für mich.
Vom Goethe-Institut haben wahrscheinlich die meisten schon gehört, aber viele verbinden damit nicht unbedingt eine persönliche Erfahrung. Wie erklären Sie anderen, was das Goethe-Institut ist?
Also wir sind ja in fast 100 Ländern mit Goethe-Instituten. Das sind 160 Institute. Und von den Hauptaufgaben haben wir drei. Zum einen ist es natürlich die deutsche Sprache in der Vermittlung. Das andere ist der ganze Kulturaustausch. Das heißt, wir sind in den Ländern in der Regel mit Partnern zusammen, um mit der deutschen Kultur und der Gastlandkultur eine neue Perspektive zu entwickeln. Und das dritte ist die Information über Deutschland. Das sind also die abstrakten Begriffe. Aber hinter den abstrakten Begriffen verbirgt sich natürlich eine Vielfalt von Aktivitäten.
Wir können das ja mal ein bisschen mit Leben füllen, also 160 Länder, Perspektive entwickeln. Das heißt, die Angebote sind nicht überall gleich.
Im Gegenteil, sie sind ganz unterschiedlich. Wir haben eines gemacht und das, glaube ich, war für mich der richtige Einstieg beim Goethe-Institut. Wir waren früher zentralistisch organisiert. Es gab eine Zentrale und 160 Institute waren sternförmig an diese Zentrale gebunden. Das haben wir radikal geändert. Wir haben eine dezentrale Verantwortung. Das heißt, jetzt haben wir 12 Weltregionen, in denen so 12 bis 14 Goethe-Institute zusammengefasst sind. Und die Programmarbeit und die Finanzverantwortung liegt außen, liegt dezentral. Und damit haben wir wieder viele Akteure. Das bedeutet aber auch, dass in Afrika eine andere Politik gemacht wird als in Indien oder in Australien. Nämlich deckungsgleich Erwartungshaltung und die Möglichkeiten. Wir sind also nahe am Geschehen und machen deshalb keine Exportsituation, sondern wir machen wirklich vor Ort eine Innovation. Das ist das Entscheidende.
Ja, wenn wir über die Vermittlung deutscher Kultur sprechen, dann ist das natürlich auch ein weites Feld. Vielleicht können Sie mal zwei Beispiele geben, was für Schwerpunkte Sie in den Ländern jeweils setzen.
Also beispielsweise nehme ich mal Afrika. Wir haben in Afrika ja die großartige Talente im Musikbereich oder auch im Filmbereich. Und wir haben dort beispielsweise eine große digitale Plattform begründet für Musik, wo die Musiker, die Komponisten ihre Stücke laden können, ihre Biografien laden können. Und damit sind sie in der Lage, auch sichtbar zu werden in der Vermittlung. Vorher waren sie Talente im lokalen Bereich. Mhm. Jetzt sind sie in der Region bekannt, in Afrika bekannt, werden zu Festivals eingeladen. Und wir sind diejenigen, die dann die entsprechenden Partner sind. Und das ist ein Beispiel dafür. Aber es gibt auch der ganze Bereich Kreativwirtschaft, wo wir versuchen, die Talente auch mit einer ökonomischen Zukunft zu versehen. Und auch da sind die Entwicklungsländer für uns ganz wichtige Punkte.
Kann man eigentlich auch sagen, dass was Sie machen, das ist eine Form der Außenpolitik mit anderen Mitteln, Imagepflege für Deutschland?
Das würde ich so nicht sagen. Also wir sind ja eigentlich eher diejenigen, die ein kritisches, aktuelles, differenziertes Bild von Deutschland geben, sodass die Menschen draußen in der Welt wissen, mit was beschäftigen wir uns auch in Deutschland. Also eine reine Imagepflege, das wäre eher im Sinne einer Propagandaform, das machen wir nicht. Wir machen ein wirklich echtes Bild von Deutschland. Das Zweite, was für uns wichtig ist, wir arbeiten immer partnerschaftlich. Wir sind diejenigen, die sagen, wir wollen die Zivilgesellschaften stärken. Wir haben ein Interesse, unser Gesellschaftsbild, eine offene und liberale Gesellschaft zu zeigen als Beispiel, wie man in einer Gesellschaft zusammenlebt. Das ist uns wichtig. Und insofern stärken wir tatsächlich Zivilgesellschaft und gehen auch dort, wo sich Änderungen machen. Nehmen Sie mal beispielsweise in Armenien jetzt oder in Myanmar. Da gehen wir gerne hin und gründen Goethe-Institute, weil wir dann eine Möglichkeit haben, dieses zarte Pflänzchen der Zivilgesellschaft auch zu fördern.
Aber nun wird das Goethe-Institut ja zum größten Teil von Mitteln des Außenministeriums unterstützt. Da kann ich mir letztlich nicht vorstellen, dass politische und wirtschaftliche Interessen der Bundesrepublik so ganz ausgeblendet werden oder ausgeblendet werden können.
Aber wir haben einen Vorteil. Das Goethe-Institut ist in den 50er Jahren bewusst gegründet worden, nicht als Teil der Regierung, nicht als Teil eines Ministeriums, sondern als eine unabhängige Rechtspersönlichkeit. Wir sind ein eingetragener Verein. Das bedeutet, wir haben im Gegensatz zum Beispiel zum Institut Français oder zum British Council diese Eigenständigkeit. Was wir machen ist, wir haben eine Satzung oder eine Abmachung mit dem Auswärtigen Amt, dass eine strategische Planung für die nächsten 4 bis 5 Jahre gemeinsam festlegt. Das ist also wirklich ein argumentativer Austauschprozess. Aber die operative Seite, wie wir die Dinge betreiben, mit wem wir sie betreiben, wo wir die Schwerpunkte setzen, das ist tatsächlich in der unabhängigen Möglichkeit des Goethe-Instituts. Das haben wir im Grunde als Konsequenz unserer eigenen Geschichte gesehen. Denn es ist so, dass die Nationalsozialisten haben die Kultur in den Dienst ihrer Propaganda gestellt. Und das hat die Gründer des Goethe-Instituts so deutlich zum Abstand vermittelt, dass sie gesagt haben, wir wollen die Kultur nicht als einen verlängerten Arm der Politik haben, sondern als eigenständigen Arm. Und das ist das, was wir auch betreiben. Und das hat jeder Außenminister bisher immer bestätigt.
Wie ist das mit den Ländern, wo Sie eben Standorte unterhalten? Gibt es da manchmal den Versuch, Einfluss zu nehmen auf Ihre Arbeit? Teilweise wird die ja doch durchaus kritisch gesehen. Also ich glaube, in Russland wird das Goethe-Institut als ausländischer Agent behandelt.
Ja, das gibt kritische Phasen, gerade in solchen Ländern, wie Sie eben erwähnen. Bisher haben wir aber die Möglichkeit, relativ frei zu arbeiten. Wo Einfluss genommen wird, liegt eher im Bereich der Partnerschaften. Das heißt also, dadurch, dass wir mit vielen Partnern zusammenarbeiten, ist das ein Teil unserer Außenkulturpolitik. Und diese Partner, die Gastlandinstitutionen sind, die werden unter Druck gesetzt. Und wenn wir diesen Druck dann bei den Partnern erleben, ziehen die sich eher zurück. Und das schädigt natürlich diese partnerschaftliche Arbeit. Also der Ansatz ist eher bei den Partnern als bei uns selbst.
Sie haben ja gerade auch von Pflänzchenpflegen gesprochen im Vergleich zu Myanmar oder als Sie über Myanmar gesprochen haben. Bieten Sie in den Ländern dann auch so etwas wie Freiräume, kann man das sagen? Also Orte, wo man eben sich austauschen kann, frei?
Ja, also ich würde sogar diesen Begriff als festen Begriff zum Goethe-Institut nehmen. Das ist ein Synonym für uns. Frei- und Dialogräume sind die Goethe-Institute. Auch in Ländern, wo wir sonst Zensur hätten, bei Filmen oder bei Ausstellungen, die innerhalb des Instituts sind, werden nicht zensiert. Wenn wir rausgehen, haben wir größere Schwierigkeiten. Ob das in China ist, ob das in Russland ist, ob das in den arabischen Staaten ist. Aber in den Instituten können wir diese Zensur wirklich vermeiden und Freiräume schaffen, auch den Austausch von Ideen, von Gedanken. Und das ist ein Punkt, der außerordentlich wichtig ist. Und wir gründen auch zum Teil in Ländern, nehmen Sie die Türkei, zusätzlich zu den Instituten in Istanbul, in Ankara oder in Izmir, gehen wir in die Fläche und mieten Ladenlokale an, nennen das Orte der Kulturen und gehen mit den Einrichtungen vor Ort in gemeinsame Kulturprogramme, die dann wieder auf einem kleineren Niveau niederschwellig Kulturarbeit machen und damit den Leuten auch das Gefühl geben, ihr seid wirklich nicht abgehängt, ihr seid Teil einer Welt, die mit euch kommuniziert und gemeinsame Dinge macht. Also das sind solche Beispiele.
Wie oft reisen Sie denn eigentlich zu Standorten in anderen Ländern?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Es ist immer anlassbezogen. Also entweder es gibt wirklich einen großen Auftritt, entweder ein großes Projekt wird gemacht oder ein Institut hat ein Jubiläum mit 60 Jahren oder es gibt solche Schwierigkeiten, die man vor Ort nicht alleine lösen kann, dann kommt der Präsident mit seinen Ratschlägen. Aber ich würde sagen, mal eine grobe Formel, wenn ich ein Drittel meiner Zeit in München bin, ein Drittel in Berlin, wo viele unserer Gesprächspartner sind, ein Drittel in der Welt, dann ist das ungefähr so die Relation zueinander. Die Länder, die schwierig sind, die sind an sich diejenigen, die häufiger von mir besucht werden und die auch eine sehr viel intensivere Betreuung durch das Goethe-Institut haben. Das ist Afrika, das ist Südostasien. Das sind die Länder im Kaukasus, die uns also inzwischen auch Freude machen. Also gerade Georgien und Armenien waren in letzter Zeit sehr im Fokus, weil sich da auch politische Dinge geändert haben.
Also Sie meinen schwieriger aufgrund der politischen Situation?
Auf der politischen Lage, ja.
Welche Orte haben Sie denn besonders beeindruckt auf Ihren Reisen?
Also ich würde einen Ort zuerst nennen, obwohl wir da kein Institut haben, aber ich war 2011 war ja diese große Katastrophe in Fukushima in Japan. Und da bin ich von Tokio relativ schnell nach dieser Katastrophe nach Sendai gereist. Das ist der Bahnhof, der in der Nähe von Fukushima ist. Und habe diese Katastrophe erlebt und habe dann mit jungen Leuten gesprochen. Und wir haben 2 Monate nach der Katastrophe 2 Arbeitsgruppen zusammengestellt. Eine über Umwelt und Klima und Energie. Und die zweite waren Kunsthandwerker, die dort in dieser Region beheimatet sind. Und beide haben wir vielleicht 2 oder 3 Monate nach der Katastrophe nach Deutschland gebracht. Und das hat eine Verbindung ausgelöst, die bis heute hält und eine große Dankbarkeit gemacht. Das heißt, wir sind also im Grunde sehr schnell am Ort und machen etwas.
Warum haben Sie damals gesagt, da muss ich gleich hin, weil alle anderen haben gesagt, da muss ich erst mal weg?
Genau das, weil in solchen Notsituationen muss das Goethe-Institut auch ein Hoffnungsträger sein. Und das sind wir auch. Und ich glaube, diese Möglichkeit der Begegnung, dass Menschen sich begegnen und davon erfahren und nicht nur über Medien diese Erfahrung machen und dass man die Chance gibt, dass man sich auch wieder anders orientieren kann für die Zukunft, das ist ganz wichtig. Aber es gibt auch witzige Geschichten.
Zum Beispiel?
Johannesburg hat mich zum Beispiel insofern sehr beeindruckt. Das Goethe-Institut in Johannesburg hat eine große Mauer herum, um die Sicherheit zu gewährleisten. Aha. Und als wir das 10-jährige Jubiläum hatten, den Mauerfall in Berlin, haben wir gesagt, diese Mauer muss in Johannesburg fallen. Und dann haben wir einen Beschluss gefasst, dass wir diese Mauer wirklich mit richtigen Bulldozern einreißen, ohne aber die Gefährdung des Instituts damit einzuleiten. Wir haben aber eine Hecke um dieses Institut gemacht, die auch schützt, aber nicht diese abweisende, ablehnende, wirklich haushohe Mauer zu haben. Und das war ein Riesenerfolg in Südafrika und hat dann die Situation in Deutschland und Südafrika verbunden über den Mauerfall. Das sind wunderbare Beispiele.
Und hat wieder Räume geöffnet. Diese Reisen, kann ich mir vorstellen, dadurch schützen Sie sich wahrscheinlich auch, dass eben dieser Kulturaustausch nicht sich zu einer Art Einbahnstraße entwickelt, oder?
Also wir haben ein sehr großes Thema derzeit, das ist Dekolonisierung. Da ist das Goethe-Institut wirklich mit einer Expertise dabei. Und ich war jetzt vor 4 Monaten in Namibia, in Windhoek, und wir haben eine große Konferenz gemacht über die Zukunft der Länder mit der kulturellen Infrastruktur. Wie können die ganze Kolonialgeschichte aufgearbeitet werden? Wie können daraus auch zukünftige gemeinsame Entwicklungen gemacht werden? Und ich muss sagen, ich benutze selten Superlative, aber diese Konferenz mit all diesen afrikanischen Wissenschaftlern, Künstlern, Kulturakteuren war so bewegend, wie wir gemeinsam alle gearbeitet haben, dass ich da weggegangen bin und habe gesagt, dieses ist wirklich ein ganz wichtiger neuer Schritt in eine Zukunft, dass wir nicht nur nach rückwärts gehen, sondern dass wir aus dieser Verantwortung der Vergangenheit tatsächlich diese gemeinsame Zukunft machen. Wir hatten eine zweite Konferenz dann, wo wir in Kamerun, in Yaoundé, eine ein Ergebnis einer Recherche hatten, wo wir die alten deutschen Kolonialgebiete bewandern ließen durch afrikanische Moderatoren und Kulturakteure, die festgestellt haben, was ist denn eigentlich von dieser Kolonialgeschichte in der heutigen Gesellschaft noch vorhanden? Was bedeutet die Kolonialgeschichte? Welche negativen Effekte, welche positiven Effekte hat es? Das ist das erste Mal, dass alle Kolonialgebiete gemeinsam untersucht worden sind und in dieser Konferenz dargestellt worden sind. Das heißt, uns geht es darum, die afrikanischen Stimmen zu hören und nicht zu glauben, wir haben in Deutschland im Grunde nur die Situation, gebt zurück und das machen wir einen großen Haken und das ist alles. Da fängt die Geschichte erst an. Wir müssen einen gemeinsamen Weg finden und Dekolonisierung ist ein großer Punkt. Und deshalb war Namibia für mich und Kamerun für mich ein großer Ansatz. Und im Sommer, im Juni, werden wir in Berlin genau dieses Rückspiel machen von den Erfahrungen, die wir in Afrika mit dem Thema gemacht haben.
Wenn wir in Ihre Vergangenheit gucken, Sie wurden 1940 in Breslau geboren. Ihre Familie konnte 1945 mit dem letzten Zug aus Breslau fliehen. Da waren Sie 5 Jahre alt. Haben Sie Erinnerungen daran?
Ja, das war eine so heftige Zeit. Die Straßen und die Häuser brannten und die Tiefflieger, das habe ich also jetzt noch im Ohr. Aber ich hatte eben die Chance, dann wirklich in einer langen Zeit, ich bin ja von vielen Orten dann beeinflusst worden. Erst war ich in Oberfranken, dann war ich in Düsseldorf, dann war ich in Frankfurt, in Darmstadt, in Berlin, in München. Sehr viel zu profitieren. Ich habe viele Menschen kennengelernt und ich glaube, meine eigene Biografie, das nicht selbstverständlich ist, sondern dass man dazu viel tun muss, hat sicher auch viel damit zu tun, dass ich so engagiert nach wie vor in der Welt unterwegs bin, weil ich glaube, dass es einfach diese Chance gibt, wenn man eine Möglichkeit hat, Bildung zu bekommen, dass man eigenständig seine Entscheidungen treffen kann, dass man das auch weitergibt. Das ist für meine Biografie, glaube ich, hat sehr viel mit meiner Art und mit meiner Vorstellung zu tun, wie ich mit Menschen umgehe.
Gab es eigentlich in Ihrer Kindheit einen besonderen Zugang zur Kultur? Stammen Sie aus einem kulturinteressierten Elternhaus?
Der Zugang zur Kultur, den habe ich eigentlich als Kind zu den Büchern gefunden. Ich lebte ja dann nach der Flucht aus Breslau in einer kleinen Stadt mit 10.000 Einwohnern. Und der Zugang zur Welt waren die Bücher. Das war die Leihbibliothek, die vor Ort war, aber auch die Familie, die uns aufgenommen hat, hatte einen großen Bücherschrank. Und Wilhelm Busch war sozusagen das erste Buch, was ich gelesen habe. Das bedeutete, Bücher waren meine Welt.
Wilhelm Busch, Max und Moritz, oder?
Richtig. Ja. Und das machte natürlich schon was aus, weil ich jemand war, der auch das immer wieder vermittelte. Ich war ja nicht jemand, der Bücher gelesen hat und das dann in sich trug, sondern ich musste das dann auch allen mitteilen, was ich gelesen habe. Das heißt, ich war wirklich der Vermittler. Und das hat dann in Düsseldorf, war mein erster Gang in eine Bibliothek, die offene Magazine hatte, wo man jedes Buch vom Regal nehmen konnte. Wunderbar. Und das war eigentlich meine Leidenschaft. Meine Leidenschaft ist die Literatur und das hat mich geprägt.
Und trotzdem haben Sie erstmal Mathe und Physik studiert. Ja. Sie sind auch Diplomphysiker. Warum dann erstmal Naturwissenschaften, wenn Sie gleich schon wussten, eigentlich sind Bücher meine Leidenschaft?
Ich glaubte nicht daran, dass es ein Brotberuf ist, mit der Literatur zu arbeiten. Lehrer wollte ich nicht werden, Lektor hatte ich keine gute Vorstellung. Und ich war ein guter Naturwissenschaftler. Also habe ich Naturwissenschaften studiert und das habe ich auch gut gemacht. Und Mathematik, das lag mir. Und dann änderte sich eigentlich die Welt um mich herum. Das heißt, plötzlich war Computer und Netze war auch ein Medium für Literatur. Die Bücher wurden über Computer produziert, wurden über Netze vertrieben. Und das war für mich der Anlass zu sagen, mein Gott, meine persönliche Passion, meine Leidenschaft für die Bücher, für die Literatur und mein Handwerkszeug, was ich gelernt habe, passen ja ideal zusammen für eine künftige Entwicklung, die Literatur so zu vermitteln, wie ich mir es vorstelle, weil ich immer ein Anhänger war, möglichst freien Zugang zur Information. Das ist mein Credo. Bin ich raus aus der naturwissenschaftlichen Karriere, die wirklich eine Karriere hätte sein können, habe Bibliothekswissenschaft studiert und habe eine zweite Karriere begonnen und dann war ich mit 33 Jahren schon Bibliotheksdirektor. Also es hat wirklich gepasst. Passion und Handwerk der akademischen Bildung war genau der Punkt, als Pionier zu arbeiten in diesem Feld.
Später waren Sie auch Generaldirektor der Vereinigten Deutschen Bücherei Leipzig, der Deutschen Bibliothek Frankfurt und des Deutschen Musikarchivs Berlin. Parallel zu Ihrer Bibliothekstätigkeit haben Sie auch als Professor für Wirtschaftsinformatik an der Goethe-Universität Frankfurt gearbeitet. Ist das das, was Sie gerade schon so ein bisschen beschrieben haben, wie das zusammenpasst und wie das zusammengeht? Weil wenn man von außen drauf guckt, denkt man erstmal, da ist er bei seinen Büchern und aber als Wirtschaftsinformatiker auch unterwegs.
Ja, aber die Wirtschaftsinformatik habe ich so betrieben, dass ich Anwendungsfelder beschrieben habe. Und die waren alle im geisteswissenschaftlichen Bereich. Und da kommt im Grunde eine dritte Komponente dazu. Was mir immer wichtig war, die Beziehung zu jungen Leuten. Ich war gerne Lehrer, weil ich mich immer mit den Argumenten der jungen Leute auseinandersetzen musste. Also für mich waren Vorlesungen nicht das Typische, sondern Seminare. Mhm. Und diese Beziehung zu den jungen Leuten, die Beziehung zu der Literatur und immer wieder an der Vorfront zu sein der technischen Entwicklung, das waren meine drei Elemente, die mich wirklich glücklich gemacht haben.
Kultur vielen Menschen zugänglich zu machen, das scheint mir auch so ein bisschen eben der rote Faden Ihrer Arbeit zu sein. War das dann auch die Motivation, 1998 die nächste Herausforderung zu suchen und Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Berlin zu werden?
Naja, ich war ja, wenn man so sieht, war ich ja mit Frankfurt und Leipzig fertig mit allen Dingen. Frankfurt hat ein neues Gebäude bekommen, Leipzig und Frankfurt waren verbunden, es war eine gute Vereinigung, die sich tatsächlich bewährt hat. Und ich war in einem Alter, wo man sich noch nicht in den Lehnstuhl setzen sollte. Und ich hatte im Grunde viel Erfahrung jetzt mit großen Organisationen.
Ich glaube, Sie waren da Ende 50, ne?
Ja, genau. Das ist viel zu früh.
Ja.
Und diese Erfahrungen weiterzugeben. Und die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat ja drei Elemente. Sie hat eine Staatsbibliothek, das ist also das, was ich immer her gemacht hatte. Sie hat 18 Museen. Und sie hat ein Staatsarchiv, das Preußische Geheime Staatsarchiv. Und das war eine Herausforderung. Und Berlin lag mir natürlich. Und wie man ja weiß, die Breslauer, wenn sie Karriere machen wollten, sind immer nach Berlin gegangen. Ich habe einen Umweg gemacht über einige Städte in Westdeutschland, aber bin dann in Berlin angekommen. Und das war an sich ein Ziel, was ich wollte.
Und das sind ja auch bedeutende Museen, allein die Museen auf der Museumsinsel, die Sie mit erneuert haben. Mal ein bisschen ketzerisch gefragt, brauchen wir denn eigentlich noch Museen im digitalen Zeitalter?
Also wenn Sie sich die Interessenlagen ansehen, wie stark Museen von der Öffentlichkeit genutzt werden, dann ist diese Frage eine ganz rhetorische Frage. Ja, wir brauchen die. Nur müssen Museen anders aufgezogen werden. Sie sind nicht mehr die Häuser für ein Bildungsbürgertum, sondern sie sind die Häuser, die immer auch für jede Gesellschaft eine neue Möglichkeit der Interpretation geben, die Objekte auch ganz anders sehen. Das heißt also, mir war wichtig, dass neben den Kuratoren, die quasi die Forschung machen und immer wieder neue Aspekte entdecken, die Vermittlung dieser Entdeckungen genauso wichtig genommen wird wie die Kuratoren.
Wie schaffe ich das, zum lebendigen Ort zu machen, das Museum, dass diese Vermittlung gelingt?
Sie müssen eine direkte Ansprache haben und müssen Fragen der heutigen Zeit mit solchen Dingen verbinden, die aus früheren Zeiten stammen. Denn die Objekte, die in Museen sind, zeigen ja im Grunde die Entwicklung einer Gesellschaft. Also wenn Sie allein die Museumsinsel nehmen. Die Museumsinsel sind 6000 Jahre Menschheitsgeschichte, angefangen von Mesopotamien bis ins 19. Jahrhundert. Wenn Sie das nur geschichtlich betrachten, weiß ja niemand, wie die Situation dann in den Details in dieser Gesellschaft war. Was bedeutet aber für uns die Kenntnis, dass im Grunde das, was um das Mittelmeer entstanden ist an Kulturen, für uns in der Eigenständigkeit so entscheidend ist, dass unsere Prägung durch diese Kulturen erfolgt ist. Und dieses zu zeigen, dass wir im Grunde nicht eine abgeschlossene Gesellschaft sind, sondern dass wir in Europa und in Deutschland insbesondere eine Kultur der Migration sind, die immer wieder beeinflusst wird durch andere Gesellschaften. Das ist das Entscheidende der Museen. Und das zu entdecken. Und heute, in unserer heutigen Zeit in Deutschland, wo wir im Grunde eine Diversität haben, das heißt, sehr viele Menschen in Deutschland leben, die früher in Deutschland in einer homogeneren Gesellschaft nicht gelebt hätten, haben durch diese Museen auch Beziehungen zu ihrer eigenen Kultur. Und das ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Museen müssen sich öffnen für die heutige Gesellschaft.
Mein Gast ist Klaus-Dieter Lehmann, einer der Initiatoren des Humboldt-Forums. Das wird in diesem Jahr eröffnet im neu errichteten Berliner Stadtschloss. Und dort wird dann auch die ethnologische Sammlung einziehen. Nun wird ja immer wieder diskutiert, ob diese Artefakte nicht eigentlich besser an die Länder zurückgegeben werden sollten, aus denen sie stammen. Aber Sie sehen das nicht unbedingt so.
Ich sehe das auch so, aber man sollte das Humboldt-Forum nicht auf nur Kolonialgeschichte verkürzen. Das Humboldt-Forum ist mehr. Meine Idee war ja, als ich für diese Humboldt-Forum-Idee plädierte, die Museumsinsel ist im Grunde die Geschichte Europas anhand der Kulturen. Und da ist eine Fehlstelle. Wir haben im Grunde die Weltkulturen außerhalb Europas dann nicht in dieser Präsenzform. Letztlich ist das Humboldt-Forum eine Erweiterung der Museumsinsel um die Weltkulturen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, der mir wichtig ist, es wird so viel gestritten, ob das die Form, die Architekturform das Richtige ist. Das ist für mich ein Punkt, der doch ganz entscheidend verglichen werden kann, beispielsweise mit dem Reichstag. Als Christo den Reichstag verhüllte, hat er bewusst gemacht, dass dieser dunkle Koloss durch die Verhüllung deutlich ein Zeichen setzte, es kann ein Gebäude der Demokratie werden. Und das ist ja dann auch geworden. Das heißt, es war eine Transformation. Für mich ist diese Schlosssituation jetzt mit dem Humboldt-Forum ebenfalls eine Transformation. Denn vorher war es Preußens Macht, politische und militärische Macht. Jetzt soll es ein Haus der Kulturen werden. Was kann Berlin Besseres passieren, als den Weltkulturen einen Platz zu geben, die Teilhabe in der Mitte Berlins? Das ist also zunächst mal für mich der Ansatz gewesen. Dass die Kolonialgeschichte Teil des Humboldt-Forums wird und der Diskussion, das kann ich nur als erfreulich bezeichnen, denn wir hatten die gleichen Sammlungen in Dahlem und niemand hat sich um diese Frage gekümmert oder nur wenige von den Wissenschaftlern, die Öffentlichkeit nicht. Jetzt haben wir eine öffentliche Debatte in Deutschland über Kolonialismus und die Aufarbeitung. Das ist wunderbar.
Ja, viele haben diese Sammlung ja auch tatsächlich gar nicht wahrgenommen in Dahlem.
So ist es.
Aber Sie sagen tatsächlich auch, ja, wenn die Möglichkeit besteht, sollten diese Dinge zurückgehen?
Es muss mit den Ursprungsländern, mit den Herkunftsländern verhandelt werden, um vernünftige Lösungen zu haben. Die Glaubwürdigkeit der Museen hängt auch davon ab, dass sie Objekte in ihren Häusern haben, die rechtens dort sind. Und wenn diese Dinge nicht in der Weise gelöst werden, ist das für die Museen eine schädliche Entwicklung. Also das bedeutet, man muss Provenienzforschung machen, man muss Zuweisungen machen und dort, wo entsprechend die rechtlichen Dinge nicht korrekt sind, muss deutlich zurückgegeben werden. Das wird unsere Museen nicht leer machen, aber es wird eine neue Dimension auch zwischen den Herkunftsländern und Deutschland ermöglichen.
Das Goethe-Institut beteiligt sich ja auch am Humboldt-Forum. Inwiefern?
Meine Auffassung ist, dass das Humboldt-Forum nur dann erfolgreich sein kann, wenn es nicht nur ein Ort auf dem Schlossplatz ist, sondern wenn es ein Außennetz hat. Und das natürliche Außennetz fürs Humboldt-Forum ist meines Erachtens das Goethe-Institut mit seinem Netzwerk, mit den 160 Instituten, die ja überall an den Orten des Goethe-Instituts ein lokales Netz haben, die Situation vor Ort kennen und für Berlin einen Input von außen geben würden, der die heutige Situation, die heutigen Fragestellungen mit der Humboldt-Forums-Idee verbindet und damit erst die Möglichkeit gibt, eine Dialogfähigkeit Berlins mit der Welt zu leisten. Und das ist mein Wunsch, dass der wirklich in den nächsten Jahren auch tatsächlich realisiert wird.
Also ein Rückkanal quasi.
Ja, ich glaube, dass wir eine Zweibahnstraße brauchen. Berlin muss in die Welt sichtbar gemacht werden mit seinen Dingen, die im Humboldt-Forum passieren. Und umgekehrt, die Welt muss auch eine Auftrittsmöglichkeit haben und einen Input haben, der deutlich diese aktuellen Entwicklungen und nicht nur die historischen Entwicklungen deutlich macht. Dieses Humboldt-Forum muss leben, muss lebendig sein und darf nicht ein Mausoleum sein.
Dieser Austausch, das Aufeinanderzugehen, das ist ja das Ideal, was Sie beschreiben. Nun leben wir aber in einer Zeit des erstarkenden Nationalismus. Hat das Auswirkungen auf Ihre Arbeit?
Ja, ganz deutlich. Es ist so, dass wir können ja auch als Goethe-Institut nicht glaubwürdig arbeiten, wenn wir im eigenen Land nicht auf die Dinge eingehen, die uns jetzt wirklich Probleme bereiten. Das ist der Rechtsextremismus, das ist Populismus, das ist auch die neue Form des Antisemitismus, die erwachsende ist. Das bedeutet, wir sind in allen Goethe-Instituten mit solchen Themen befasst. Beispielsweise machen wir jetzt im Mai in Prag eine große Konferenz über Populismus. Wir machen in Amsterdam eine ganze Reihe von Veranstaltungen. Viele der Ausstellungen, die dort entstehen, kommen nach Deutschland zurück. Zurzeit läuft eine Ausstellung, die in Amsterdam im Goethe-Institut gemacht worden sind, in der Topografie des Terrors über die Verfolgung der Juden in den Niederlanden. Das heißt, wir sind im Ausland in dem Goethe-Institut mit diesem Thema sehr stark befasst. Ich bin aber der Auffassung, dass wir, obwohl wir ein Auslandsinstitut sind, ein Mandat für Deutschland brauchen, um auch in Deutschland deutlich zu machen, es ist nicht nur eine Erscheinung der Ränder, sondern viele Argumente werden auch in der Mitte der Bürgerschaften übernommen. Und da müssen wir stärker tätig werden, dass wir deutlich machen, diese Basis in Deutschland darf ein Erstarken des Rechtsextremismus nicht zulassen.
Wie könnte da ein stärkeres Engagement von Ihrer Seite aussehen?
Also wir gehen davon aus, dass wir uns in diesem Jahr noch so aufstellen, dass wir in dem Bereich der kulturellen Bildung deutlich die gesamten Argumente vermitteln mit den Bildungseinrichtungen, mit Allianzen, die wir zum Beispiel gegenüber Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Bühnenverein gemeinsam installieren können, sodass wir da deutlich machen, es darf nicht eine Wiedererstarkung des Rassismus in Deutschland passieren. Und wir wollen das konkret mit Projekten machen, dass wir Erfahrungen, die wir im Ausland haben, nach Deutschland bringen, aber umgekehrt auch die entsprechenden Möglichkeiten hier in Deutschland nutzen, um insbesondere mit den jungen Leuten dieses Thema sehr intensiv zu behandeln. Also das zweite Halbjahr 2020 gehört diesen Projekten.
Bis November werden Sie Präsident des Goethe-Instituts bleiben. So wie ich Sie heute kennengelernt habe, bedeutet das aber wahrscheinlich nicht, dass Sie sich danach komplett in den Ruhestand verabschieden werden.
Nein, das ist sicher nicht der Fall. Aber Goethe-Institut war schon eine abendfüllende Aufgabe. Und ein bisschen Luft brauche ich dann doch mit meinen 80 Jahren. Aber es gibt eine ganze Reihe von Verpflichtungen noch. Ich bin in verschiedenen Kulturstiftungen. Ich bin Juror noch weiterhin bei Literaturpreisen. Das mache ich sehr, sehr gerne. Also die Literatur zieht sich durch mein ganzes Leben wie ein roter Faden. Und ich bin Vorsitzender des Verwaltungsrats des Germanischen Nationalmuseums, das wir zurzeit positionieren als ein Museum für europäische Kulturgeschichte, weil Europa ist für mich die Basis meiner Arbeit. Und deshalb möchte ich da noch richtig tätig bleiben.
Wenn Sie das beschreiben, was Sie jetzt auch noch alles so zusätzlich machen, bleibt Ihnen denn aktuell dann ab und zu auch mal Zeit, Luft zu holen und tatsächlich auch Privatkultur zu genießen?
Also ich habe ja den großen Vorteil, dass das, was mein Beruf ausmacht, auch meine eigene persönliche Leidenschaft ist. Also die Trennung zwischen Privaten und Beruflichen ist bei mir gar nicht so scharf. Ich ziehe eigentlich aus dem, was ich da treibe, auch privat sehr viel an Anregung, an Aufregung im positiven Sinn. Also ich bin eigentlich ein Mensch, der ein wundervolles Leben hat, weil er diese scharfen Grenzen nicht nötig hat, weil er wirklich im Beruf auch glücklich lebt.
Klaus-Dieter Lehmann, dann wünsche ich Ihnen noch viele Anregungen, positive Erregungen und ein weltweiter Kulturaustausch. Vielen Dank, dass Sie heute mein Gast gewesen sind.
Ich danke Ihnen.